Key-Kenntnisse sind für Entwickler nicht länger optional. Da wir uns weiter in Richtung einer Key-gesteuerten Wirtschaft bewegen, werden diese Fähigkeiten zu einem Kernwissen, das alle Softwareentwickler verstehen müssen. Nein, sie müssen nicht zurück zur Schule gehen oder ihren Statistikkurs wiederholen oder lernen, wie man Modelle trainiert. Aber als Softwareentwickler werden sie gebeten, irgendeine Art von Key in ihre Anwendungen zu integrieren oder zu warten, egal ob es sich um Chatbots, MCP-Server oder große Systeme handelt. Und wenn sie über grundlegende Kenntnisse der Terminologie von LLMs in Key-Agenten verfügen, verschafft ihnen das einen Vorteil gegenüber denen, die sich dafür entscheiden, die sich ändernde Landschaft zu ignorieren. In diesem Video werde ich für Sie 10 wichtige Key- und maschinelle Lernkonzepte oder Begriffe aufschlüsseln, von denen Sie bereits ein grundlegendes Verständnis haben sollten. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie ein 7B oder 24B-Modell wählen sollen, nicht verstehen, warum Sie eine Vektordatenbank benötigen oder denken, dass Leitplanken nur ein Slangbegriff sind, sollten Sie sich dieses Video ansehen. Sie werden mit mehr Werkzeugen in Ihrem Werkzeugkasten nach Hause gehen, die Ihnen einen großen Vorteil gegenüber anderen verschaffen werden. Legen wir los. Dieses Video wird euch von Brilliant präsentiert. Mehr dazu später. Erstens haben wir die Parameter des Key-Modells. Was bedeutet es, wenn Modelle als 2B, 7B oder 40B-Parameter beschrieben werden? Nun, Parameter sind die Gewichtungen innerhalb eines neuronalen Netzes. Ein neuronales Netz beginnt mit zufälligen Parametern oder Gewichtungen, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Und während des Trainings wird das Modell mit vielen Daten wie Bildern oder Text gefüttert. Es prognostiziert, kontrolliert die Abweichung und justiert leicht seine Gewichtungen für eine bessere nächste Vorhersage. Das nennt man Feinabstimmung. Mehr Parameter bedeuten im Allgemeinen ein leistungsfähigeres Modell, das komplexe Argumentationen verarbeiten und bessere Antworten generieren kann. Es gibt jedoch einen Kompromiss. Größere Modelle benötigen mehr GPU-Speicher, mehr Rechenleistung und reagieren in der Regel langsamer. Wenn ihr also diese Parameterzahlen seht, denkt daran, dass es ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz gibt. Ein 7B-Modell könnte auf einer GPU für Verbraucher laufen, während ein 40B-Modell Hardware auf Unternehmensebene erfordert. Kurz gesagt, Parameter zeigen die wahre Größe des Modells an und sie helfen ihnen zu beurteilen, ob es leistungsstark genug für ihre Ziele ist und trotzdem zu ihrer Hardware passt. Ich habe dazu tatsächlich einen ausführlicheren Blogbeitrag geschrieben, der Empfehlungen, die Auswahl des richtigen Modells und so weiter enthält. Ich werde den Link dazu unten einfügen. Nummer 2 ist die Quantisierung. Key-Modelle bestehen aus Milliarden kleiner Zahlen, den sogenannten Gewichtungen. Wie besprochen, wird jedes Gewicht detailliert, mit voller Präzision, wie ein hochauflösendes Foto gespeichert. Scharf, aber sehr groß. Die Quantisierung ist wie das Komprimieren dieser Bilder. Anstatt jede Zahl mit allen Details zu speichern, speichern wir sie in einem kleineren Format. Das Bild sieht fast gleich aus, aber die Dateigröße sinkt drastisch. Warum ist das wichtig? Nun, es macht die Modelle kleiner und schneller. Große Modelle laufen auf Consumer-GPUs. Mit der 4-Bit-Quantisierung kann ein Modell mit 30 Milliarden Parametern von 80 GB VRAM auf etwa 20 GB reduziert werden. Der Nachteil ist ein kleiner Verlust an Genauigkeit oder Nuancen, wie bei einem komprimierten JPEG im Vergleich zum Original. Hier sind einige kurze Richtlinien für Entwickler. Wenn Sie einen Chatbot, eine Programmierhilfe oder eine interne App erstellen, ist ein quantisiertes Modell in der Regel mehr als ausreichend, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Benötigen Sie höchste Präzision, etwa für Forschung oder missionskritische Aufgaben, wählen Sie die volle Präzision. Die Quantisierung macht leistungsstärke Modelle ohne Enterprise-Hardware verfügbar. Für die meisten Apps lohnt sich dieser Kompromiss. Ich habe hierzu auch einen ausführlicheren Blogbeitrag, in dem ich auch erkläre, wo Sie diese quantisierten Modelldateien finden. Der Link dazu befindet sich unten. Nummer 3 sind Einbettungen in Vektordatenbanken. Einbettungen wandeln verschiedene Arten von Daten in Listen von Zahlen um, die eine Bedeutung erfassen. Stellen Sie sich das so vor. Jedes Wort, jeder Satz oder jedes Bild erhält einen Satz von Koordinaten, eine Liste von Zahlen. Ähnliche Ideen liegen nah beieinander, wie Z, B, ich mag Hunde und ich mag Welpen. Unverbundene Beispiele, ich mag Hunde, mein Auto ist kaputt, großer Abstand. Und hier kommen Vektordatenbanken ins Spiel. Sie speichern alle diese Einbettungen oder Vektoren und ermöglichen es dir, schnell die besten Übereinstimmungen zu finden. Wann benötigst du eigentlich eine Vektordatenbank? Bei kleinen Projekten mit wenigen hundert oder tausend Einbettungen reichen normale Datenbanken oder sogar der Arbeitsspeicher. Allerdings musst du eine Bibliothek wie NumPy verwenden, um die Distanzen zu berechnen. Sobald du es jedoch mit Zehntausenden oder Millionen von Einbettungen zu tun hast, wird eine Vektordatenbank wie Pinecone, Wave8 oder PG-Vector unerlässlich. Sie kümmern sich für dich um die schnelle Ähnlichkeitssuche, Skalierung und Indizierung. Und als Entwickler musst du die Mathematik hinter der Speicherung von Einbettungen nicht verstehen. Wichtig ist, Einbettungen erlauben Key-Vergleich nach Bedeutung oder Semantik, wie bekannt. Und Vektordatenbanken machen diesen Vergleich schnell genug, um Dinge wie die semantische Suche, einen Chat mit Kontext und Empfehlungen zu ermöglichen. Bevor wir nun mit unseren Begriffen aus den Bereichen Key und maschinelles Lernen fortfahren, können Sie sich mit dem Sponsor des heutigen Videos, Brillant, auf unterhaltsame und interaktive Weise ein umfassenderes Bild davon verschaffen, wie Ki insgesamt funktioniert. Brillant ist eine Lern-App mit tausenden visuellen, interaktiven Lektionen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Programmierung, Datenanalyse und Ki, die letztendlich dazu dient, Ihr Denken zu schärfen. Jede Lektion enthält praktische Problemlösungen, mit denen Sie mit Konzepten herumspielen können. Diese Methode hat sich tatsächlich als 6-mal effektiver erwiesen, als das Ansehen von Vorlesungsvideos oder der Versuch, sich Inhalte zu merken. Vielleicht möchten Sie tiefer in große Sprachmodelle oder Big Data eintauchen oder einfach nur die Grundlagen von Python im Lernpfad, Programmierung und Informatik erlernen. Es gibt eine Reihe von Lernpfaden, und persönlich und beruflich ist es am wichtigsten, sich vorzunehmen, jeden Tag ein bisschen zu lernen. Heute begann ich einen Kurs Einführung in neuronale Netze zu künstlichen Neuronen und ihren Aufgaben wie Klassifizierung und Wahrscheinlichkeitsabschätzung. Ich werde wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten pro Tag dafür einplanen, während ich diese Level durcharbeite. Und das kann ich, weil ich die mobile App von Brillant heruntergeladen habe. Damit kann ich ganz einfach überall lernen, zu Hause oder unterwegs. Um noch heute kostenlos mit Brillant zu lernen, gehe auf brillant.org/travismedia, scanne den QR-Code auf dem Bildschirm oder klicke auf den Link unten in der Beschreibung. Brillant bietet unseren Zuschauern außerdem 20% Rabatt auf ein jährliches Premium-Abonnement, mit dem du täglich unbegrenzten Zugriff auf alles auf Brillant erhältst. Kommen wir nun zum Video zurück. Okay. Nummer 4. Wir haben REG oder Retrieval Augmented Generation. Große Sprachmodelle kennen deine privaten Daten nicht wirklich. Sie wissen nur, womit sie trainiert wurden. Retrieval Augmented Generation oder REG ist die Lösung dafür. Und so funktioniert es, angenommen, du stellst eine Frage. Die App, die du gerade um das Modell herum erstellt hast, nicht das Modell selbst. Denk daran, sie weiß nur, womit sie trainiert wurde. Die App, die du um das Modell herum erstellt hast, durchsucht eine externe Wissensquelle, wie ZB, eine Vektordatenbank voller Dokumente oder eine PDF-Datei oder was auch immer. Die relevantesten Abschnitte werden extrahiert und der Modelleingabe hinzugefügt. Die Antwort basiert also auf ihren Daten und dem Training des Modells. Beispiele hierfür sind Chatbots mit Unternehmensdokumenten. Daher ist REG die bevorzugte Methode, um Antworten in ihrer Wissensdatenbank zu verankern. Es kann große PDF-Dateien umfassen, sodass ihre App das Dokument in Abschnitte aufteilt, die Einbettungen speichert und dann die richtigen Teile zurückgibt, wenn ein Nutzer eine Frage stellt, anstatt dass das Modell sich etwas ausdenkt. Es umfasst Suchvorgänge mit Erklärungen, sodass das System relevante Passagen abruft und das Modell diese in klare Antworten in natürlicher Sprache umwandelt, nicht nur in eine Liste von Suchergebnissen. Außerdem hilft es bei der Kontrolle von Halluzinationen. REG gibt dem Modell also zuerst echten Kontext, wodurch es weniger erfindet. Kurz gesagt, REG ist das allgemeine Muster hinter den meisten Ki-Apps, die mit ihren Daten arbeiten müssen. Nummer 5 ist die Inferenz. Ki-Inferenz bedeutet lediglich, ein trainiertes Modell zur Ergebniserzeugung auszuführen. Das ist alles, was es bedeutet. Das Training ist der aufwendige Teil, bei dem das Modell erstellt wird. Die Inferenz ist jedoch der praktische Teil. Dabei wird das Modell aufgerufen, um Text zu generieren, ein Bild zu klassifizieren oder eine Frage zu beantworten. Inferenz bedeutet, Modell ausführen, Antwort erhalten. Es ist nicht das Verständnis von Inferenz, sondern deren schnelle, kostengünstige App-Anbindung, das zählt. Wenn Sie also jemanden wie Larry Ellison, den Mitbegründer von Oracle, sagen hören, dass den Leuten die Inferenzkapazitäten ausgehen, wissen Sie jetzt, was er meint. Anbieter und Unternehmen stoßen an die Grenzen dessen, wie viel Inferenz sie mit den vorhandenen GPUs verarbeiten können. Wenn Sie die Kosten und Kompromisse verstehen, können Sie reibungslosere und zuverlässigere Systeme entwickeln. Nummer 6. Wir haben Token und Kontextfenster. Wenn Sie ein Key-Modell verwenden, werden Sie viel über Token hören. Ein Token ist einfach ein Textblock, normalerweise ein Wort oder ein Teil eines Wortes oder ein Satzzeichen, den das Modell verarbeitet. Also ein Textblock, den das Modell verarbeitet. Mehr ist ein Token nicht. Sie können das Tokenizer-Tool von OpenAI aufrufen und genau nachsehen, wie Token aufgeteilt und gezählt werden. Ich werde unten einen Link dazu einfügen. Das Kontextfenster gibt an, wie viele Token ein Modell gleichzeitig verarbeiten kann. Stellen Sie es sich als Arbeitsspeicher des Modells vor. Als Entwickler müssen Sie hier die Kosten berücksichtigen. Die API-Preise basieren auf Token. Mehr Token bedeuten höhere Rechnungen. Sie müssen Grenzen berücksichtigen. Mit kleinen Fenstern lassen sich keine langen Dokumente, Chatverläufe handhaben. Und dann das App-Design. Möglicherweise müssen Sie Eingaben in Abschnitte unterteilen, zusammenfassen oder kürzen, um sie unter ein Limit zu bringen. Wie groß sind diese Kontextfenster heute? GBT5 umfasst bis zu über 200.000 Token, was einigen hundert Seiten Text entspricht. Google Gemini 2.5 Pro umfasst bis zu 1 Million Token, im Grunde genommen die Größe eines Buches. Und ich glaube, Claude umfasst auch etwa 200.000 Token, bei den neueren Modellen möglicherweise sogar mehr. Wichtig zu beachten ist, dass sich Kontextfenster auf die Gesamtheit der Eingabe- und Ausgabetoken beziehen. Das Kontextfenster ist also die Gesamtheit der Eingabe- und Ausgabetoken. Wenn Ihre Gemini-Eingabe also 900.000 Token umfasst, ist nur Platz für 100.000 Ausgaben. Wählen Sie als Entwickler größere Kontextfenster, wenn Sie Apps erstellen, die lange PDF-Dateien, Konversationsverläufe oder RAG-Pipelines verarbeiten, die viel Kontext benötigen. Bleiben Sie bei kleineren Fenstern, wenn Ihr Anwendungsfall kurze Chats oder Abfragen umfasst oder wenn Sie schnellere Antworten und niedrigere Kosten wünschen. Nummer 7 sind Leitplanken. Wenn in der Key von Leitplanken die Rede ist und Sie diesen Begriff hören, meinen Sie die Filter und Regeln, die entscheiden, was ein Modell sagt und was nicht. Sie werden Ihnen hauptsächlich an zwei Stellen begegnen. Erstens beim Key-Anbieter. Wenn Sie OpenAI, Anthropic oder Gemini verwenden und Ihre Eingabeaufforderung blockiert oder geschwärzt wird, ist das eine Leitplanke. Auf diesen Plattformen sind diese Funktionen integriert und können nicht deaktiviert werden. Daher wird manchmal die Antwort des Modells angezeigt. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Zweitens müssen Sie sich in Ihrer eigenen App darum kümmern. In Ihrer eigenen App können Sie also mit Hilfe von Tools wie Guardrails, AI oder LinkChain eigene Schutzmaßnahmen einrichten. Dies kann bedeuten, dass Sie die JSON-Ausgabe zwingen, einem Schema zu folgen, Obszönitäten herausfiltern oder Themen blockieren, die Ihr Produkt nicht zulässt. Als Entwickler sollten Sie hier ein paar Dinge beachten, da die Schutzmaßnahmen des Anbieters nicht verhandelbar sind. Gestalten Sie Ihre UX so, dass Ablehnungen den Ablauf nicht unterbrechen. Verpacken Sie Ablehnungen also in freundliche, hilfreiche Nachrichten oder bieten Sie bei Ablehnungen Alternativen an. Fügen Sie auf Ihrer Seite jedoch alle Regeln hinzu, die Sie für Struktur, Sicherheit und Compliance mit Ihrer speziellen App benötigen. Nummer 8 ist der Funktionsaufruf. Eines der praktischsten Features in modernen Key-APIs ist der Funktionsaufruf. Sie denken vielleicht, ich erfinde das nur, aber Sie können tatsächlich den Leitfaden für Funktionsaufrufe von OpenAI lesen. Anstatt einfach nur Text zu generieren, kann das Modell eine von Ihnen definierte Funktion aufrufen. Sie registrieren beispielsweise getWeatherParsingInCity als Argument. Und wenn ein Nutzer fragt, wie ist das Wetter in Paris, dann rät das Modell nicht, sondern gibt strukturiertes JSON aus und sagt, call getWeatherThatFunctionWithCity=Paris. Rufen Sie also getWeatherParsingInParis als Argument auf. Ihr Code führt eine Funktion aus, ruft die echten Daten auf und das Modell kann sie in der Antwort verwenden. Warum müssen Sie das tun? Nun, erstens ist es Standard in APIs, OpenAI, Anthropic und Gemini. Sie alle unterstützen es jetzt. Zweitens für strukturierte Ausgabe. Anstatt sich mit Prompt-Tags herumzuschlagen, erhalten Sie mit strukturierter Ausgabe solides, vorhersehbares JSON, mit dem Ihre App arbeiten kann. Und drittens können Sie echte Aktionen auslösen. Auf diese Weise kann Key tatsächlich Workflows starten, eine E-Mail senden oder eine Datenbank aktualisieren, nicht nur im Chat. Und wo sind diese Dinge wichtig? Key-Agenten nutzen im Hintergrund Funktionsaufrufe, um mehrere Schritte miteinander zu verketten. Das haben Sie sicherlich schon bei MCP gesehen. Funktionsaufrufe sind also der Baustein, der Key interaktiv und vorhersehbarer macht. So können wir von Chatbots zu echten Assistenten werden, die Dinge tun können, anstatt nur darüber zu reden. Nummer 9 ist das Gedächtnis. Wenn Leute sagen, dass Key ein Gedächtnis hat, klingt das gut. Aber es ist nicht in das Modell integriert. Modelle sind standardmäßig zustandslos. Sie wissen nur, was Sie in dieser einen Anfrage senden. Benötigen Sie Speicher? Bauen Sie ihn selbst oder verwenden Sie eine Standardlösung? Im Prinzip speichert das Gedächtnis vergangene Interaktionen, Datenbank, Vektorspeicher, Sitzungsstatus und nutzt relevante Teile bei der nächsten Anfrage. Sie fordern also das Modell auf, es antwortet, und in Ihrer nächsten Antwort müssen Sie den Verlauf angeben und ihn immer wieder anhängen oder von irgendwoher abrufen, um eine Erinnerung an die Konversation zu behalten, während Sie weiter interagieren. Und das Gedächtnis ist extrem wichtig, denn es sorgt dafür, dass sich Chatbots persönlich und konsistent anfühlen. Daten speichern als vollständige Transkripte, Zusammenfassungen oder Einbettungen für den semantischen Abruf. Denken Sie auch daran, dass sie an das Kontextfenster gebunden sind. Der Speicher ist also nicht endlos. Wenn also jemand sagt, dass Key über einen Speicher verfügt, meint er eigentlich die vom Entwickler entwickelte Persistenz. Und dann schließlich Nummer 10, Kosten- und Ratenbegrenzungen. Eines der ersten Dinge, auf die Sie beim Entwickeln mit Key-APIs stoßen, sind Kosten- und Ratenbegrenzungen. So funktioniert es, die meisten Anbieter rechnen nach Token ab. Jedes Wort, das sie senden und jedes Wort, das das Modell zurücksendet, kostet Geld. Lange Eingabeaufforderungen, riesige Dokumente oder die Verwendung riesiger Kontextfenster treiben ihre Kosten in die Höhe. Und dann gibt es noch Ratenbegrenzungen, DH, Obergrenzen für die Anzahl der Anfragen, die Sie pro Minute oder pro Tag stellen können. Als Entwickler müssen Sie Ihre Eingabeaufforderungen schlank halten. Weg mit dem Ballast, Geschichte kurz, nur das Wesentliche senden. Sie müssen auch über Batching und Caching nachdenken. Zahlen Sie nicht zweimal für denselben Aufruf. Verwenden Sie Ergebnisse wieder. Sie müssen sich Gedanken über die Wahl des richtigen Modells machen, die großen, teuren Modelle für schwere Aufgaben und eventuell kleinere für schnelle Aufgaben. Anschließend müssen Sie Wiederholungsversuche, Verzögerungen und möglicherweise Hinweise vornehmen, um Grenzwerte elegant zu handhaben. So wird Ihre App langsamer, anstatt abzustürzen. Kosten- und Ratenbeschränkungen beeinflussen also tatsächlich, wie Sie Ihre App entwerfen. Sie müssen diese also frühzeitig einplanen. Okay. Das war eine Menge. Sind Sie mit allen 10 Konzepten vertraut? Wenn ja, großartig. Ich denke, Sie passen sich gut an diese sich verändernde Branche an. Wenn nicht, Wissen Sie es jetzt und können fundiertere Entscheidungen in Ihrer IT-Rolle treffen. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, geben Sie ihm einen Daumen nach oben. Wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie dies tun. Und wir sehen uns im nächsten Video.